Ja, herzlich willkommen zu unserer Büchersendung.
Hallo.
Hallo an die Arbeit. Ich bin Andreas.
Hallo, Onkel Andi. Oder Andreas. Bist du in Bücherei? Du bist Andreas.
Genau. Doch. Ich bin Andreas und Onkel Andi ist, wie manche wissen, dieselbe Person. Zwei Namen für eine Person.
Unglaubliche Wahrheiten werden hier gerade entfüllt.
Wir haben wieder vier Bücher. Ich erkläre erstmal die Regeln des Spiels, weil wir das noch nicht so häufig gemacht haben. Wir reden über vier Bücher. Eines davon haben wir beide gelesen. Dann gibt es noch zwei Bücher, die jeweils einer oder eine von uns gelesen hat. Und das der Höhepunkt der Sendung ist quasi das Buch, das keiner von uns gelesen hat und über das wir trotzdem sprechen wollen. Vielleicht fangen wir mal an. Wir haben festgestellt, dass wir beide vor kurzem ein Buch gelesen haben, was, glaube ich, viele Leute gelesen haben, nämlich Cloud Atlas von David Mitchell.
Genau.
Ich muss dazu sagen, ich habe es auf Deutsch gelesen. Ist das schlimm? Ich nehme an, du hast es auf Englisch gelesen, oder?
Ich habe es auf Englisch gelesen, ja. Mhm. Also das ist natürlich nicht schlimm irgendwie. Ich fühle mich oft so ein bisschen auf der Angeberseite, weil ich die Bücher immer auf Englisch lese.
Irgendwie. Warum liest du die eigentlich immer auf Englisch?
Weil ich mal ein Jahr in London gelebt habe irgendwie. Und wenn man Englisch kann, also ich glaube, nach einem Jahr kann man es wirklich tatsächlich so, dann macht das nicht mehr viel Sinn, die auf Deutsch zu lesen. Warum sollte man?
Ja, es ist einfach bequemer. Also ich finde es echt bequemer. Also ich weiß nicht, ob ich Cloud Atlas gelesen hätte, wenn es auf Englisch gewesen wäre, weil das wirklich so ein dickes Buch ist. Das sind ja an die 1000 Seiten. Naja, sagen wir mal an die 700 Seiten.
Ja, ja.
Und mich schreckt das ab. Auf der anderen Seite macht es bei diesem Buch noch weniger Sinn, es auf Deutsch zu lesen als bei anderen, weil nämlich es ja aus mindestens 6 verschiedenen Teilen besteht.
Genau, und aus 6 verschiedenen Sprachen quasi.
Und Sprachen,
oder Sprachformen.
Ja, Sprachformen,
genau. Davon lebt das natürlich ganz.
Und das hat mich auch geärgert. Also dass am Anfang die erste Episode spielt, ich glaube, im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert, genau. Da geht's um die Sklaverei.
Ja, also ich muss gestehen, ich habe das Buch vor 3 Jahren gelesen, vor 2 Jahren.
Aber da stand, glaube ich, das Gleiche drin, oder?
Da stand das Gleiche drin, aber ich wollte noch mal reingucken, weil das ein relativ komplexer Aufbau ist. Was heißt relativ komplex? Es sind halt 7 Geschichten, die verschachtelt sind. Und ich habe festgestellt, ich habe das Buch ausgeliehen. Und konnte sogar zurückverfolgen, wohin ich das ausgeliehen habe, aber habe es jetzt nicht wiederbekommen. Das heißt, ich muss jetzt mal so ein bisschen rekapitulieren, was ich noch weiß, was ja auch ganz interessant.
Ja, und die erste Geschichte, glaube ich, vergessen auch viele, weil sie eben so ein bisschen unzugänglich ist. Sie ist nämlich in so einer altertümlichen Sprache geschrieben, oder?
Genau, wie sein komplettes letztes Buch.
Ist das so?
Das spielt, glaube ich, im 17. Jahrhundert.
Ja?
Und das ist halt auch ein bisschen, also man muss ja schon ein bisschen durchkämpfen.
Genau, was ich das Problem daran finde, ist, dass es, glaube ich, eher eine Sprache ist, von der David Mitchell sich vorstellt, dass wir uns vorstellen, dass so das 19. Jahrhundert geklungen haben könnte. Ich weiß nicht, wie genau er da ist oder wie genau man da überhaupt sein kann, ob man überhaupt heute in so einer alten Sprache schreiben kann. Auf jeden Fall wird es in der deutschen Übersetzung komplett skurril. Also merkt man richtig, das ist sicher für die Übersetzer hier auch Arbeit gewesen, ich weiß gar nicht, wer es ist. Doch, Volker Oldenburg hat das übersetzt.
Kannst du nennen?
Nee, kenne ich nicht. Aber ich finde, man sollte immer den Übersetzer dazu sagen, weil das auch wirklich eine ganz schöne Leistung ist.
Das ist eine Leistung, das stimmt. Ja.
Also der hat sicherlich ein paar Sachen nachgucken müssen und eben auch improvisieren müssen bei bestimmten Begriffen oder Sätzen oder komischen Satzstellungen. Und dann kommen so seltsam altertümliche Begriffe vor. Ich habe jetzt gerade keinen.
Ich finde das immer ganz interessant. Also ich fand Murakami ist immer ein ganz gutes Beispiel dafür, wo man sehen kann, wo Übersetzung scheitert. Weil der ja auch lange in den USA, glaube ich, gelebt hat und deswegen seine Bücher selbst ins Englische übersetzt. Die deutsche Übersetzung wiederum ist von einem japanisch-deutschen Übersetzer gemacht. Und da liegen einfach Welten dazwischen. Also die deutsche und die englische Übersetzung von Murakami, die haben nichts miteinander zu tun. Auf Deutsch wird das ganz schnell eindimensional, platt, merkwürdig, auch naiv irgendwie in der Sprache. Und also mich macht das zunehmend misstrauisch, obwohl ich die Leistung nicht schmälern will. Ich finde, die ist hoch anzurechnen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, ich finde aber trotzdem, dass trotz dieser Mängel vielleicht in der Übersetzung sind, man schon ganz am Anfang merkt, worum es geht. Also man sagt ja, dass bei guten Romanen oder bei großen Romanen schon im ersten Satz eigentlich das ganze Buch umfasst ist. Ich habe hier den ersten Satz, ich soll nicht so viel vorlesen, habe ich mir sagen lassen, aber ich lese mal einen Satz vor, der ist ganz kurz. Der erste Satz.
Wer hat dir das denn gesagt, dass du nicht so viel vorlesen
hast? Eine sehr gute Freundin, möchte ich mal sagen.
Aber wir haben doch noch nie vorgelesen.
Doch, oder? Das siehst du. Wir haben nur praktisch noch nie vorgelesen. Ich habe eine Passage mal vorgelesen. Das war angeblich zu lang. Ich fand es nicht zu lang. Ich habe es noch sehr gekürzt. So, der erste Satz aus der Wolkenatlas lautet: Jenseits des indischen Weilers an einem einsamen Gestade stieß ich auf eine Spur frischer Fußabdrücke. Und das ist tatsächlich so, dass das schon sehr viel sagt über diesen ganzen Roman, weil es ja, es ist klar, es ist eine weltumspannende Geschichte.
Ja.
Es ist auf jeden Fall immer eine persönliche Beschreibung, und das mit diesen Fußabdrücken ist auch das Wichtige, weil dieser Roman beschreibt ja die Spur des Menschen eigentlich, des Menschlichen, wenn du so willst, durch die Geschichte. Also was
schreibt eine Art Evolution,
genau,
wenn man das so will.
Ja. Und die Frage, was ist das Menschliche? Also was ist der menschliche Fußabdruck? Ja, dieses Besondere, wo es um Humanität geht. Also in der ersten Geschichte geht es um Sklaverei. Es geht immer auch um Freiheit, glaube ich, ne, in einer gewissen Weise.
Ja, um eine Findung von Freiheit, um eine eigene Definition von Freiheit vielleicht. Ja.
Genau, und dieses Buch ist wie eine russische Puppe. Also du hast der erste Teil des ersten Teiles steht am Anfang und der zweite Teil des ersten Teiles steht ganz am Ende.
Ja, mir kam das vor wie eine Treppe, oder eine Pyramide, eine Stufenpyramide,
genau.
Russische Puppe, genau, aufsteigend, dann wieder absteigend. Also man kommt wie eine Klammer um die Klammer um die Klammer.
Genau.
Immer der Anfang der Geschichte wird am Anfang erzählt, das Ende folgt auf der anderen Seite der Klammer. Mein Gott, ja, das war, jetzt versteht es keiner mehr.
Genau.
Aber
und das ist interessant, das hat mich...
Philipp hat gerade am Regler gedreht. Und
das klingt jetzt für mich übersteuert.
Das klingt total übersteuert.
Ja, gut.
Vorher war es gut, jetzt ist es nicht mehr gut.
Aber ich finde es gut, dass du lauter drehst, weil du alles mitbekommen möchtest.
Hörst du uns zu?
Ist das nicht übersteuert? Weil es schlägt hier ins Rote aus und es klingt übersteuert.
Philipp?
Philipp hört nicht zu. Gut, okay, na dann machen wir so weiter. Nein, alles okay. Alles okay, gut. Alles klar. Ja, so, guck mal.
So, jetzt ist okay. Ja? Okay, wir dürfen halt nicht so schreien, wie wir das sonst immer machen. Oder ins
Also ich habe meine Einstellung dem Buch gegenüber verändert, weil ein ganz wichtiger Teil der Geschichte spielt in der Zukunft nach, eigentlich eine Geschichte nach der Geschichte, nachdem also die große Katastrophe schon passiert ist, kehrt die Menschheit zurück zu einer etwas primitiveren Form. Und es wird quasi eine Geschichte erzählt aus so einem Stamm, ja, so einem Tribe, und eben auch in einer Sprache, von der man annimmt, dass sie auch eben, wenn die Kultur weggeht, dann geht auch die Sprachvielfalt weg. Also es ist eine sehr einfache Sprache, oder wie sich auch David Mitchell vorstellt, vielleicht wie sogenannte Primitive dann reden werden. Trotzdem, also die hat mich eigentlich am meisten genervt, dieser Abschnitt. Und nachdem ich ihn gelesen hatte, hat er mir am meisten gefallen, komischerweise.
Wann hat er dich genervt und wann hat er dir gefallen?
Am Anfang hat er mich genervt, weil es eben auch so dieses, da ging es um, ja, diese konstruierte Sprache hat mich genervt. Aber auf der anderen Seite ist das ein sehr, sehr guter Weg gewesen, um zu den Gefühlen vorzustoßen, dieses Mannes, der das beschreibt.
Ja, also ich muss auch sagen, das Buch, das hinterlässt jetzt auch im Nachhinein, auch mit dem Abstand, irgendwie sehr ambivalente Gefühle. Also ich finde bei dem David Mitchell oft das Ambitionierte finde ich so ein bisschen schwierig. Also was auch in sowas fast Manieriertes irgendwie reingeht. Mein erster Impuls war, da ich dachte, verlass dich doch ein bisschen mehr auf die Geschichten, die du da schreibst, und pack da nicht so viel rein.
Ja, ja, genau.
Also verkünstel das doch nicht so jetzt nochmal mutwillig. So, das brauchst du doch irgendwie gar nicht. Und ich habe auch, es gibt ja nur ein lineares Buch von ihm, auch lustigerweise. Ne? Also es gibt noch dieses Ghostwritten, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Da arbeitet er mit einem ähnlichen Konzept, und zwar sind das auch 7 Episoden, und in jeder Episode kommt eine Figur aus der früheren Episode, taucht wieder auf. Und zwar ganz beiläufig und auch verändert wieder so. Aber der Name, man denkt irgendwann so, der Name, den hatten wir doch irgendwie schon mal. So. Aber es gibt keinen offensichtlichen Zusammenhang. Es gibt auch keinen offensichtlichen Grund. Außerdem, den er dann, glaube ich, im Cloud Atlas halt dann zum System gemacht hat, nämlich, zu zeigen, dass alles irgendwie verbunden ist und dass alles.
Genau, alles ist irgendwie verbunden. Genau. Das hat man selbst schnell verstanden. Das ist ja auch irgendwie so ein ganz moderner Topos des Erzählens, dieses Weltumspannende. Mhm. Und da geht es eben auch über die Zeiten, also das Schiffstagebuch, was am Anfang geschrieben wird von diesem Mann, der auf einem Sklavenschiff ist, mhm. wird dann in der nächsten Episode, glaube ich, im frühen 20. Jahrhundert spielt mhm. und die ja, wie soll man sagen, so eine Künstlergeschichte ist von einem Musiker, ne, von einem Komponisten, genau, ja, der liest dieses Schiffstagebuch und schreibt immer seinem Geliebten irgendwo anders. Und so geht das weiter und Figuren, die in einer Figur dann die Hauptfigur sind, sind dann in der nächsten Geschichte, die dann vielleicht 100, 200 Jahre später spielt, dann schon eine Art Heiligenfigur geworden und so.
Genau, oder kommen in Form von einem Tagebuch wieder vor oder ist irgendwie so eine schwache Reflexion irgendwie.
Ja? Man merkt schon, man kann überhaupt gar nicht richtig erzählen, worum es in diesem Buch geht. Und deswegen gilt es auch als völlig unverfilmbar.
Was natürlich niemanden davon abhält, das dann doch zu verfilmen, wie das ja meistens so ist.
Genau, das ist eigentlich der größte Anreiz, den es gibt, ein Buch zu verfilmen. Die genau. Behauptung, es sei unverfilmbar.
Genau, genau. Und es wurde jetzt verfilmt von den Machern von Matrix.
Genau.
Die Wachowski.
Auf Deutsch würde man sagen Wachowski, ich glaube, man sagt Wachowski oder so, Brüder. Wachowski-Brüder.
Genau. Und Herrn Tikva.
Und Tom Tikva, genau.
Der eigentlich prädestiniert ist für so einen Stoff.
Ja, ich war ehrlich gesagt enttäuscht von dem Film. Also es war also genauso wie dieses Buch verschachtelt, ist es auch meine Rezeption verschachtelt. Ich habe mir fest vorgenommen, das Buch zu lesen, bevor ich den Film sehe, habe dann aber dann doch den Film vorher gesehen. Ja.
Achso, das heißt, du hast das Buch jetzt gerade erst tatsächlich gelesen. Der Film ist ja noch nicht so lange draußen.
Im November.
Ah ja.
Im Dezember.
Ah, dann ist das ja noch ganz frisch. Ah, ja.
Okay. Noch ganz frisch, ja, genau. Und es hat sich gezeigt, dass das Buch unverfilmbar ist. Tatsächlich, weil die Verfilmung eigentlich ein anderer Film ist, eigentlich eine andere Geschichte ist.
Also ich würde jetzt mal behaupten, es gibt keine unverfilmbaren Bücher, aber ich würde behaupten, es braucht halt einen Regisseur wie vielleicht Stanley Kubrick, der halt was sich die Freiheit nimmt, was ganz Eigenes draus zu machen.
Ja, da möchte ich aber widersprechen. Also erstens mal glaube ich, dass man auch genauso gut sagen könnte, es gibt keine verfilmbaren Bücher.
Ne? Ja, gut. Ja.
Und Kubrick ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob du die Traumnovelle ist ja von Zweig, dieses Buch, Quatsch, von Schnitzler. Meinst,
von Schnitzler, genau, der Reigen.
Das heißt Traumnovelle.
Ich glaube, die Traumnovelle ist von Zweig und der Reigen ist von Schnitzler und er hat den Reigen verfilmt, oder?
Gut, okay, das lassen wir offen. Auf jeden Fall habe ich beides gelesen, aber das, eigentlich muss man es jetzt auch konkretisieren. Und ich war überrascht davon, wie nah Kubrick am Stoff bleibt. Also das eigentlich die ganzen, bis in die Dialoge hinein, alles.
Aber an den dachte ich jetzt gar nicht, ich dachte an Shining gerade.
Aha. Was ach so.
Ich halt eine ziemlich geniale Verfilmung finde, weil das Buch eigentlich ziemlich,
Ja.
Ne? Muss man nicht mögen, aber der Film, den finde ich ziemlich genial irgendwie. Und ich finde, der ist einer der wenigen, der schafft, einfach zu sagen, ich hau dieses ganze Buch einfach zu Klump, nehme mir das raus, was ich für essentiell halte, und das mache ich dann zu meinem Ding irgendwie. Mhm. Und ich finde, das kann funktionieren. Mhm. Also wenn jemand sich halt eben nicht an den Stoff klammert, sondern einfach sagt, ich nehme ein Kondensat von dem Stoff und mache daraus was völlig anderes. Und das steht dann aber, das kann dann durchaus gleichberechtigt neben dem Buch dann widerstehen. Man muss es halt völlig überformen.
Naja gut, aber hier, das hat nicht richtig funktioniert, finde ich, bei dem Film, weil er doch versucht hat, diese besondere These, die in diesem Buch aufgestellt wird, dass alles gleichzeitig passiert und nebeneinander passiert, hat er quasi im Bild versucht umzusetzen. Das heißt, es gibt Räume.
Wir reden jetzt von einem Cloud Atlas.
Ja, wir reden von Cloud Atlas wieder. Es gibt Räume, wo da eben die geteilt sind, wie eine Bühne. Und auf der einen Seite ist 19. Jahrhundert, auf der anderen Seite ist 20. Jahrhundert. Naja.
Schwierig.
Schwierig. Ja. Schwieriger Fall.
Schwieriger Fall. Soll ich mir den Film denn jetzt angucken oder lieber
nicht? Kannst du machen, doch. Also ich meine,
um den Vergleich zu haben, ist vielleicht mal ganz interessant.
Ja, das ist schon ein sehr gut gemachter Film, das muss man wirklich sagen. Also es würde mich aber interessieren, ob es wirklich etwas gibt, was dich daran fasziniert. Also was mich ein bisschen abgestoßen hat, und das habe ich jetzt auch wieder bei dem letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, gedacht, sind schlimme Masken. Also schlimme, Gesichter entstellende Masken. Ich habe jetzt im Kino den Film über Hitchcock gesehen, der heißt auch Hitchcock.
entstellend im Sinne von, dass man denkt, oh Gott, der Schauspieler hat eine Maske auf, nimmt den Mann noch mal die Maske ab, oder?
Genau, ne, weil mit den Masken eben die Schauspieler so stark verändert werden und dann versucht wird, dass sie eine andere Figur werden durch die Maske, nicht durchs Spielen. Ne?
Ja, ganz und schwierig auch, ja.
Ja,
also dadurch geht der Ausdruck natürlich auch im schlimmsten Fall verloren.
Genau, Cloud Atlas ist glaube ich, für Maskenbildner ein sehr interessanter Film, weil eben dann Schwarze zu Weißen ummaskiert werden und Männer zu Frauen und Junge zu Alten und Alte zu Jungen.
Aha.
Tom Hanks spielt diesen Primitiven in der Zukunft, der im Buch, ich würde mal sagen, maximal 20 Jahre alt ist.
Ja, höchstens.
Höchstens, wenn nicht noch jünger ist.
Ja, ich hatte gehört, 14 oder so.
Ja, genau. Ja. Kann auch sein. Es hat ja so ein bisschen auch Lord of the Flies Anklang, also dieses Jungenhafte.
Ja.
Ja. Gut. Nächstes Buch. Oder willst du noch was dazu sagen? Also ich würde sagen, das Buch auf jeden Fall lesen.
Es ist auf jeden Fall lesenswert.
Ein Buch, kannst du mir mal die Maus reichen?
Ja.
Was Leben verändern kann? Film, ja. Wenn man nichts Besseres zu tun hat. Ne?
Ja, genau. Und auch die anderen Bücher von David Mitchell, also kann ich auch durchaus empfehlen. Also das Ghostwritten oder das, was ich jetzt vor mir liegen habe, The Thousand Autumns auf Jacob Tissot, das mag man, glaube ich, auch nur, wenn man bereit ist, sich auf 400 Seiten durch rekonstruierte 17. Jahrhundert-Sprache durchzukämpfen.
Wenn man viel Zeit hat. Im Gefängnis zum Beispiel. Was hast du denn für ein Buch mitgebracht jetzt?
Ich habe das nicht mitgebracht, weil ich es nur als E-Book habe. Das ist ja immer schwierig.
Ja.
Aber ich dachte, ich sag mal was zu Harry Potter. Meine Abteilung ist ja auch so ein bisschen Bücher, die irgendwie keiner lesen will oder die alle lesen und deswegen will man sie auch nicht mehr lesen. Genau. Aber die Tatsache, dass unser Sohn gerade ins Harry Potter-Universum eingestiegen ist.
Und da wolltest du vorher lesen, was da los ist, ja?
Nö, ich muss es ihm noch vorlesen. Also deswegen lässt sich das gar nicht vermeiden. Und ich dachte zuerst, oh mein Gott, Harry Potter, das ist so ein bisschen wie E.T., den habe ich auch nie gesehen, weil den alle gesehen hatten. Mhm. Und ich hatte dann keine Lust mehr. Und bis heute ist das eine der großen Lücken in meinem Filmwissen, da ich E.T. nicht gesehen habe. Und da dachte ich mir jetzt, also mit Harry Potter geht das nicht.
Mhm.
Und also man muss erstmal zwei Sachen vorausschicken. Unser Sohn hat dank Harry Potter angefangen, selbst zu lesen. Also den fasziniert das tatsächlich. Ja, dank Harry Potter und dank des Readers.
Mhm.
Das muss natürlich Philipp einwerfen, weil er natürlich für das E-Book plädiert.
Ja.
Aber mittlerweile muss ich sagen, zu Recht, weil man die Schriftgröße verstellen kann. Und das gibt natürlich ein unglaubliches Erfolgserlebnis für so ein Kind, dass er einfach schnell umblättert, was technisch ist in der Hand hat, was unseren Sohn natürlich sowieso immer fasziniert. Und aber auch, dass man halt die Schriftgröße variieren kann, je nachdem, wie müde, wach man irgendwie gerade ist.
Mhm.
So. Kann man da mehr oder weniger auf die Seite drauf packen. Also das also erstmal zum E-Reader. Mhm. Also das ist wirklich gut für Kinder.
Ja.
Mhm. Und das Zweite ist aber, das muss ich sagen, dass Harry Potter irgendwie auch zu Recht ein großer Erfolg geworden ist. Also,
ja, erzähl mal, warum? Ich habe es übrigens nicht gelesen und schalte auch immer weg, wenn es im Fernsehen kommt.
Also, ja, ich habe ja auch die Filme, die kriegt man ja noch zuerst so mit. Die müsste ich mir jetzt nochmal anschauen, um zu sehen, ist das jetzt eine gelungene Verfilmung oder nicht.
Mhm.
Aber muss sagen, dieser Potter-Kosmos, der funktioniert schon einfach ziemlich gut. Also der Fantasiereichtum wirklich bis ins Detail, der ist schon überbordend. Und der wirkt zum Beispiel, finde ich, nie manieriert.
Mhm.
Also der ist wirklich, der trifft wirklich so eine kindliche Fantasie und der ist derartig liebevoll ausgestaltet, dass man da eigentlich gar nichts gegen haben kann. Mhm. Also auch beim besten Willen nicht. Also das Einzige, wo ich sagen muss, was mich immer so ein bisschen stört, ist, dass die Exposition jedes einzelnen Bandes immer in der sogenannten Muggelwelt stattfindet. Also die Muggels werden ja normale Menschen genannt und Harry Potter wächst ja bei seiner Tante und seinem Onkel auf im Ligusterweg. Also in so einer ganz typischen englischen Vorstadtsituation. Und das wird auf eine Art überzeichnen, dass man schon manchmal denkt, jetzt ist aber auch mal gut. Mhm. Also die sind weiße, fette, laute, prollige, unangenehme, bösartige, rassistische Zeitgenossen. Mhm. Wo man irgendwann denkt, also da wird, glaube ich, da werden Kinder unterfordert in ihrer Fähigkeit, Personen zu diabolisieren.
Ach so.
Also das ist
zu so deutlich wird das gesagt.
Das wird zu deutlich gesagt. Ich denke jetzt mal drei Gänge rückschalten. So, aber ansonsten finde ich das wirklich ganz ganz lesenswert und auch toll. Also das ist wirklich was die kindliche Fantasie wirklich trifft,
glaube ich. Hat dich das interessiert, was dann da in dieser Traumwelt vorgeht oder in dieser Geisterwelt oder so?
Ja, es ist eine Zaubererwelt. Mhm. Und ja, also das ist schon so, dass ich dann auch wissen will, wie es weitergeht. Mhm. Also da ich da manchmal schon so, da ich dachte, oh Timmy, ja, du kannst es selber lesen. Ich lese dir aber auch gerne vor.
Ach so.
Ja, mhm. Ja.
Ja, das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man sich vorstellt, wie das Buch entstanden ist oder wie der Mythos über dieses Buch ist. Ne? Dass die Autorin, J.K. Rowling heißt sie, ne?
Genau, arm, elend, in Sozialhilfe versunken.
Genau, in so einem, ich glaube, es gibt auch ein Café, wo sie das geschrieben hat, ne? Wo man eigentlich dann so mit einem für einen Pfund einen Tee kriegt und dann da lange sitzen bleiben kann oder so.
Ehrlich gesagt, den Gründungsmythos, den kenne ich gar nicht so genau, weil das habe ich alles ausgeblendet, weil mir das alles, das fand ich alles immer sehr anstrengend.
Schöne Geschichte. Ja.
Etwas so vom Tellerwäscher zum Millionär im Prinzip, ne?
Genau.
So
eine
klassische Selfmade-Story
eigentlich. Ja, die hat das Buch also geschrieben für ihren Sohn, angeblich, nicht wahr?
Ja. Ja, das ist ja so das, wovon eigentlich immer alle Eltern träumen, ne? Oder alle überhaupt wovon so träumt, ne? Dass man so ganz unabsichtlich, absichtslos, leichtfüßig, weder auf Markt noch auf Ehre noch Anerkennung gerichtet sowas schreibt. Ne? Das schlägt dann irgendwie einfach nur, weil es so genial ist, schlägt das ein und verändert die Welt.
Aber es ist doch wirklich auch gut, das Buch, oder? Das
kann man nicht anders sagen. Gut. Ja, es ist wirklich auch gut. Also ich war ja auch am Anfang wirklich gewillt, dem Buch ganz bösartig eine einzige große Marketingstrategie zu unterstellen.
Ich auch.
Und wirklich, ich habe wirklich einen Fehler gesucht oder irgendwas, was ich dem Buch anhängen kann, weil mich diese Marketingstrategie auch nach wie vor nervt. Mhm. So, die ist ja auch nervig. Aber dem Buch selbst kann man das nicht anlasten. Mhm. So, dem kann man das wirklich nicht anlasten. Das ist zu Recht ein großer Erfolg, finde ich.
Ja, und genau. Was ich aber auch finde, was vielleicht auch Teil des Erfolges ist, dass dieser Hype da konstruiert wurde. Also ich erinnere mich, dass dann Kinder Nächte vor Buchhandlungen verbracht haben, um morgens das erste Exemplar zu kriegen. Also es macht süchtig, oder? Oder macht es wirklich süchtig?
Naja, also unser Sohn ist, am Anfang war das noch so, dass er gesagt hat, Mama, nicht die letzten drei Seiten lesen, die will ich mir aufheben, bis wir das neue Buch haben. Also der war schon völlig panisch irgendwie, dass dieses Buch jetzt zu Ende sein könnte und wir noch keinen Nachschub haben. Also das war schon so eine...
Ja, das ist Sucht.
Das
nennt man Sucht, ja, genau. Ja, aber es spricht ja eigentlich auch für das Buch, ne? Also ich kann mich nur an ein Buch erinnern, was bei mir eigentlich ähnlich war als Jugendlicher, und das war Herr der Ringe. Mhm. Hast du es mal gelesen?
Nee, Herr der Ringe habe ich nicht gelesen. Mhm. Ich hatte jetzt die unendliche Geschichte oder sowas ins Feld geworfen.
Die unendliche Geschichte, da ist es mir auch so gegangen, genau.
Ja, genau. Wobei ich sagen muss, gut, also zwischen Harry Potter und der unendlichen Geschichte gibt's, glaube ich, noch so eine Art pädagogisches Gefälle vielleicht.
Das würde ich auch so sehen, genau.
Michael Ende, auch mit Momo oder so, also diese ganzen Bücher, die in den 70ern, 80ern entstanden sind, die hatten ja immer noch so was, finde dich selbst, irgendwie einen Gedanken wie, was weiß ich, Freiheit, Selbstfindung, Autonomie, also irgendwas, was denen zugrunde lag und worauf die so hingen.
Es war sehr fortschrittspessimistisch, würde ich sagen. Ne? Also die These ja bei der unendlichen Geschichte ist es ja so, dass diese Fantasiewelt, in der man schlüpfen kann durch das Buch, ist ja bedroht. Sie wird immer weniger, weil die Menschen, ist es ja diese Unterstellung von Michael Ende, immer weniger Fantasie haben,
weil
sie nur noch arbeiten. Und da kommt man wieder zu Momo, weil sie, da sind dann die grauen Herren, die ihnen die Zeit stehlen. Das ist ja diese Vorstellung, diese, würde ich sagen, sehr pessimistische Vorstellung von der modernen Welt, dass wir keine Zeit mehr haben zu träumen und diese Geschichten.
Und dem wird ja diese Inschrift dieses Amuletts entgegengesetzt, wo draufsteht, tu, was du willst.
Genau,
was der Protagonist dann erst missversteht als Willkür, also eine Willkürherrschaft, die er dann auch aufbaut und das Reich damit zugrunde richtet, Phantasien. Und er versteht ja erst ganz zum Schluss, dass es eigentlich heißt, erkenne dich selbst. Mhm. Also tu das, was du wirklich, was deine Berufung ist. Also befreie dich von deinem Ego quasi. Und das ist ja eine ganz große Botschaft
eigentlich. Das stimmt, ja. Also, davon ist Harry Potter völlig frei, von solchen, sagen wir mal, spirituellen Anwandlungen oder so?
Ich würde sagen, es wird halt sehr viel, dadurch, dass natürlich auch viel epischer angelegt ist, hat man natürlich die Gelegenheit, was wie heute mit diesen Fernsehserien, vielleicht das auf 7 Bände auszuweisen. Also du musst das nicht unbedingt jetzt so komprimiert auf ein Buch packen. Und sage ich mal, diese Pädagogik, die vielleicht drin ist, die wird so tröpfchenweise so ganz dosiert eingesetzt.
Aber was ist dann die Botschaft von Harry Potter, wenn da Pädagogik drin ist?
Ich glaube, die einzige Botschaft, die ich bis jetzt erkennen konnte, und das ist jetzt keine Botschaft in dem Sinn, heißt, Harry hat eigentlich nur die Kraft, so stark zu sein gegenüber diesem Lord Voldemort, weil er Freunde hat und weil er Liebe erfährt. Und das ist das, was dieser schwarze Lord halt eben nicht hat. Und deswegen wird er nie die Macht haben, die Harry Potter hat.
Ah, da geht's um seine Freunde, offensichtlich nicht um seine Familie. Er ist eine Art Stiefkind, oder? In der wirklichen Welt?
Genau, weil Lord Voldemort seine Eltern umgebracht hat. Irgendwann, er ist Waise quasi. Und was ich aber auch ganz schön finde, also es gibt immer wieder so kleine Szenen, dass er zum Beispiel im ersten oder im zweiten Band auf einen Zauberspiegel trifft. Und der Zauberspiegel, der zeigt demjenigen, der hineinschaut, das, was er am meisten begehrt. Und Harry sieht seine Familie. So, und er sitzt da, verbringt heulend Nächte vor diesem Spiegel, bis Dumbledore, der Schulleiter, irgendwann sagt, das ist nicht die wahre Welt. So, in der wahren Welt hast du Freunde, du hast keine Familie. So, face the facts. Du wirst nie eine haben. Okay. Aber du hast eine Ersatzfamilie. Und das meine ich so. Man kriegt so
aber diese. Aber das ist ja interessant. Das finde ich interessant, weil es ja sehr psychologisch ist und offensichtlich Kinder anspricht. Es gibt ja auch diese Märchen von der Stiefmutter. Es gibt vielleicht in der menschlichen Entwicklung so eine Zeit, wo man sich fremd fühlt oder wo man das Gefühl hat, meine Familie ist vielleicht gar nicht meine Familie.
Genau.
Ja, und ich bin ganz anders.
Genau, und Harry Potter ist ja auch für Teenager geschrieben. Also mein Sohn ist ja mit 7 eigentlich viel zu jung dafür.
Ja, das ist diese Vorpubertät, ne, wo man dann fremdelt mit der Welt.
Ja, sich einsam fühlt. Früher hat man Hermann Hesse gelesen, heute liest man vielleicht Harry Potter.
Das ist eine interessante Sache. Ich wollte nochmal Herr der Ringe einführen. Herr der Ringe hat das, glaube ich, wahrscheinlich wohl gemein mit Harry Potter, dass es keinen ideologischen Hintergrund gibt, auch wenn man das Herr der Ringe immer unterstellt hat. Das ist reine Fantasy-Literatur. Also ich glaube nicht, dass es da eine Moral gibt.
Ich habe es ja leider nicht gelesen. Ich kenne jetzt auch nur die Filme und da ist ja auch dieses Kameradschaftsding oder sich, obwohl es ist ja auch ein bisschen aufopfern für die Sache. Also so ein ganz klassischer
Ritter
bei Herr der Ringe, ja. Es ist ja so eine Art Gral-Mission irgendwie.
Das Einzige, was man vielleicht ablesen kann, und das ist, daran sieht man eben auch, dass es eine Geschichte aus dem Kalten Krieg ist einfach. Es gibt diesen Antagonismus von Hell und Dunkel, von Gut und Böse. Und es gibt eben auch diese Elben, diese Rasse, die irgendwie überlegen ist. Spirituell und auch körperlich der Sache überlegen. Das sind Leute, die gar nicht richtig da sind.
Ja,
die sind da noch. Ist aber klar, dass sie auswandern in eine bessere, höhere Welt, eine höhere Stufe.
Interessanterweise fand ich die aber zumindest im Film auch zu einem Grad amoralisch will ich nicht sagen, aber fast gefühllos in dieser Überlegenheit.
Oder? Ja, genau.
Weil sie nicht wirklich empathisch oder nicht leiden können mit irgendjemandem.
Also, ja, genau. Weil sie da raus sind. Also die Spielregeln der anderen gelten nicht für sie.
Ja.
Sie haben da so eine Aufgabe, ein bisschen, die erfüllen bestimmte Aufgaben, aber sie sind nicht dafür da, dass den Leuten das Leiden abzunehmen.
Ja,
genau. Und vor allen Dingen können sie nicht mitleiden. Ja.
Ja.
Ist interessant eigentlich, wie Zuschauer in einem, wie nennt man denn das? Vielleicht in einem Computerspiel, vielleicht gibt es in der Zukunft Computerspiele, in die man richtig eintauchen kann, wie in einem Film, einen interaktiven Film.
Ja.
So sind die eigentlich, ne? Die
Elben. Ja,
Aber das Buch ist eben auch nochmal anders, glaube ich, als der Film, ja. Apropos Buch und Film, vielleicht können wir die Sache mal nachliefern, unser gefährliches Halbwissen hier auflösen.
Ah ja,
also Eyes Wide Shut von.
Ach, Schnitzel ist doch Traumnovelle.
Genau,
der Reigen, aha, interessant.
Genau, ist die Verfilmung von Arthur Schnitzlers Traumnovelle, genau.
Ah, von wem ist denn dann der Reigen? Ist auch von Schnitzler.
Der Reigen ist auch von Schnitzler, aber muss man ja nicht gleich, ja. Der Reigen ist, glaube ich, noch. Da geht es auch um Jugendliebe. Ne? Die ist noch pornografischer als die Traumnovelle. Die Traumnovelle ist nicht sonderlich pornografisch, aber.
Also nicht explizit, sagen wir mal.
Nicht explizit. Es war ja so, dass man es eben noch veröffentlichen konnte. Mhm. Anfang des Jahrhunderts muss das, oder Ende des letzten, des 19. Jahrhunderts. Aber das schon, ist das schon klar, worum es geht. Es geht um Swingerpartys und sowas im Wien des späten 19. Jahrhunderts. Das ist schon interessant eigentlich. Und um diese ganzen Verwerfungen, die das mit Paaren mit sich bringt, oder wenn Paare länger zusammen sind.
Ja. Ja, Pornografie funktionierte damals ja auch noch anders, auf einem anderen Niveau. Also ohne, man muss ja nicht unbedingt Genitalien benennen, um pornografisch zu werden. Das ist das große Missverständnis der Jetztzeit.
Genau, das ist nicht passiert, aber es spielt, also die Fantasie des Lesers reicht völlig aus, um das völlig aus zu bebildern. Und das ist natürlich auch bei Stanley Kubrick, glaube ich, eine große Herausforderung gewesen, diese große Swingerparty, das ist also eigentlich, das ist eine Art organisierte Orgie, die ja stattfindet, das so zu bebildern, dass das eben nicht platt und pornografisch ist. So die Frage, ob es gelungen ist.
Ja, das ist, da könnte man sicherlich länger drüber reden.
So, jetzt habe ich noch ein Buch, was irgendwie hier reinpasst, auch eigentlich ins Fantasy-Genre, kommt aber im Gewand des des Sachbuches daher.
Fängt auch mit warum an, oder?
Wurde.
Ach nee, wurde.
Frage. Ja, das ist ein Verb. Ne? Ja. Also der Autor heißt...
Danke, dass du mir das nochmal sagst.
Ja, ich lese mal den Titel vor, ist auch nicht so lang. Wurde Amerika in der Antike entdeckt? Der Untertitel ist Karthager, Kelten und das Rätsel der Chachapoya. Der Autor heißt Hans Giffhorn, und das eigentlich Gefährliche an diesem Buch ist, dass es eben im CH Beck Verlag erschienen ist. Es ist eigentlich ein seriöser Verlag. Also ich kann nichts vorbringen gegen diesen, ist eigentlich auch ein wissenschaftlicher Verlag.
Ja. Aber?
Ja, und da kommt, es ist auch völlig legitim, darüber zu spekulieren, ob Amerika in der Antike entdeckt wurde. Das ist auch der Grund, warum ich es gekauft habe. Mich hat früher als Kind, oder vielleicht muss ich ganz ehrlich sein, das etwas Unseriöse an diesem Ansinnen hat mich vielleicht auch angezogen, es überhaupt zu kaufen. Ich habe als Kind, war ich ein großer Fan von Däniken.
Ja, der war, als wir Kinder waren, war der ganz hoch im Kurs.
Genau.
Stand der ganz hoch im Kurs.
Hast du das damals mitgemacht? Der hat ja diese These vertreten, dass die Menschheit von Außerirdischen abstammt.
Ja, also ich glaube, meine Mutter war eine sehr, sehr besondere Frau, muss man sagen. Mhm. Die ist, also sobald sie irgendwie Dummheit oder irgendwas vermutet hat, ist sie da komplett amok gelaufen. Das konnte sich gegen den Dorfpfarrer richten, indem sie dann irgendwelche Pamphlete irgendwie an die Tür gehängt hat. Oder auch mal gerne gegen Herrn von Däniken. Das heißt, also da war immer große Aufregung bei uns im Haushalt, und meine Mutter hat fürchterlich auf den geschimpft irgendwie.
Ja, ich habe auch große Sorgen meiner Familie bereitet, insbesondere meinem Großvater, der da dachte, mein Großvater war etwas unorientiert im Dritten Reich, ist da den Rattenfängern auf den Leim gegangen und hatte so ein bisschen die Angst, dass ich jetzt dem nächsten Rattenfänger auf dem Leim gehe, hat mir immer gesagt, wenn ich sowas lese, dann doch lieber Heimer von Ditfurth lesen und nicht den Däniken. Naja.
Stimmt, das war doch immer dieser Antagonismus. Heimer von Ditfurth und Erich von Däniken. Die haben sich doch bei Talkshows immer fürchterlich irgendwie.
Ich weiß gar nicht, ob sich der Ditfurth überhaupt mit dem in eine Talkshow gesetzt hat.
Auf das Niveau gar nicht runtergegeben. Ja. Aber sagen wir so, Däniken hat auf jeden Fall einen großen Unterhaltungswert, und der hatte ja auch sowas Schmieriges.
Sehr Schmieriges. Ich glaube, der war auch mal im Gefängnis, aber das war ja Karl May auch. Also, das ist ja in Ordnung. Auf jeden Fall, meine Eltern haben es ganz klug gemacht, und die hatten eben dann so diesen aufklärerischen Impetus und gesagt haben, na gut, dann schauen wir uns das mal an. Und wir sind dann, ich weiß noch, ich glaube, es war in Eschwege gewesen, bei einer Lesung von Herrn von Däniken. Und das hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen.
Also meine Mutter hat mich
dahin gefahren, und es war eben einfach eine Art Dia-Vortrag, wo also Gegenfragen eigentlich nicht erlaubt waren, sondern es wurden einfach diese kruden Thesen da präsentiert, die also wirklich Hanebüchen sind, wo zum Beispiel sowas gemacht wurde. Wollte dann nebenbei auch noch beweisen.
War das nicht so, die Pyramiden sind eigentlich gelandete Raumschiffe oder so?
Ja, genau. Es ist ein bisschen komplizierter. Also es geht davon aus, dass also es eine frühe Hochkultur gegeben hat, die verschwunden ist, die von Raumfahrern installiert wurde.
Und zwar in Mittelamerika oder?
Auf der ganzen Welt gibt es Spuren, vor allem natürlich
Maya-Azteken.
So Maya-Azteken, genau. Diese Pyramiden sehen ja auch so ein bisschen futuristisch aus.
Genau, und dann gibt es ja diese, das, was sie als Landebahn bezeichnet hat. Genau. Ne? Diese Reliefe, die im Boden...
Das ist in Südamerika, das sind also nicht Inkas, sondern irgendeine Vorkultur da ja. Mensch, ich glaube in Peru ist das. Irgendwo da in der sehr trockenen, oder Chile.
Andenraum.
Andenraum, genau. Es gibt natürlich noch mehr, und dann hat er nebenbei noch versucht zu erklären, dass also er irgendwelche verlorenen Völker Israels gefunden hat, hat Fotos gemacht von Kindern in den zentralasiatischen Republiken der Sowjetunion und hat dann gesagt, sehen Sie Mandelaugen. Ne? Also das ist das verlorene Volk Israels. Also so eine Art von hanebüchener, man musste das glauben. Das war
also so frei flottierende Assoziationen.
Genau. Ich habe mich dann noch als...
Warst du dann so menschlich enttäuscht oder erstmal so sachlich enttäuscht?
Menschlich vor allem. Ja, der konnte keine Verbindung zum Publikum eingehen, weil das ist auch klar, der ist ein Hochstapler, der spürt, wann er entzaubert wird. Wann er
demontiert wird.
Genau. Ja, ja, ja. Und das wurde aber immer versprochen, am Ende der Veranstaltung können Fragen gestellt werden. Waren natürlich viele Fragen. Und dann aber am Ende der Veranstaltung wurden Bücher signiert und währenddessen konnten dann Fragen gestellt werden. Und die hat er immer mit einem Wort beantwortet. So zum Beispiel, wie sind die denn da gelandet? Ja, mit ihrem Raumschiff. Ja. Oder was ist denn dann da das Geheimnis von dieser Pyramide? Ja, es war eine Abschussrampe. So hat er es einfach dann beantwortet, das war's. Und in dem Moment habe ich, also das spricht eigentlich für meine Eltern, die gesagt haben, schau genau hin, wir dämonisieren das nicht und du wirst selber sehen, dass das Quatsch ist. Aber es hat gereicht, um dieses Buch zu kaufen, was eine These vertritt. Also es gibt in Südamerika auch eine Kultur, die vor den Inkas da war, eben diese Chachapoya, wo man so ein bisschen Schwierigkeiten hat zu erklären, wo die herkommen.
Die müssen, das ist eine Frage, die ich mir immer stelle, müssen denn Kulturen immer irgendwo herkommen?
Aus Sicht von Archäologen schon. Also es gibt dann immer Vorkulturen oder es gibt, weiß ich nicht, wenn man also...
Aber gibt es nicht so eine Art kulturellen Urknall irgendwie, der...
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, irgendwann tauchen zum Beispiel iPads auf. Ne? Irgendwann finden Leute iPads und da fehlt dann vielleicht was. Da fehlen nur 4 Jahrzehnte. Und dann können die Archäologen der Zukunft überhaupt nicht mehr erklären, wo das herkommt. Wie kam man
vom Buch zum iPad?
Genau, vom Buch zum iPad. Genau, da sind doch so viele Schritte dazwischen. Offensichtlich aber nur 20 Jahre oder vielleicht sogar sieht es so aus, als hätte es nebeneinander existiert, was ja auch so ist. Ja. Und man kann es nicht erklären. Ja, das tatsächlich, es gibt Urknall. Und tatsächlich ist, man darf nicht unterschätzen, dass das menschliche Genom ja so sich in den letzten 50 bis 100.000 Jahren nicht mehr verändert hat. Also unsere Vorfahren waren genauso intelligent wie wir oder genauso dumm wie wir. Und tatsächlich konnte man sich mit einiger Überlegung, wenn man irgendwo ein bisschen ruhig gesessen hat, ein paar Sachen überlegen, ja, wie man bestimmte Steinhäuser baut.
Ja, wir waren ja gerade in Ägypten eine Woche und
habt ihr die Pyramiden gesehen
eigentlich? Nee, die Pyramiden haben wir nicht gesehen. Wir waren in Luxor und Reisen ist in Ägypten. Also ich muss dazu sagen, es ist super friedlich. Also Leute, fahrt nach Ägypten, Luxor, man wird nicht entführt, man wird nicht erschossen. Also 97 wurde man, glaube ich, zuletzt entführt oder erschossen.
Genau, kurz danach war ich da.
Genau. Also momentan scheint da keine Gefahr zu drohen. Die Unruhen sind in Kairo, fahrt hin. Die Leute sind verzweifelt. Also Tourismus war 15% zurückgegangen und das sieht gerade nicht gut aus.
Ja, ja. Also, das ist eine gute Gelegenheit, glaube ich, da hinzufahren. Die Preise sind wahrscheinlich im Keller. Ne? Und die Leute sind freundlich.
Das auch. Und man kann hat halt die Chance, von den Tempeln tatsächlich mal was zu sehen. Und sich nicht in Schichten mit Japanern und Chinesen und Amerikanern irgendwie da durchzubewegen. Aber das nur Klammer auf Klammer zu, weil ich eigentlich sagen wollte, da wird das ja greifbar, wie so eine Hochkultur entstehen kann, nämlich einfach durch Überfluss.
Ja,
also,
genau.
Ne, Nil läuft über, es gibt genug Essen. Luxor hatte, ich glaube 1500 vor Christus, 1 Million Einwohner. Heute 65.000. Genau. Also so passiert das. Ne?
Genau. Und kann relativ schnell gehen. Das glaube ich nämlich auch, dass du dann ein paar gute Ernten hast und dann nicht mehr weißt, was du mit den Leuten machen sollst.
Auch. Genau, und dann fangen die an, sich hinzusetzen und Schrift zu entwickeln oder so.
Ne? Ja, genau. Das hat man ja schnell erledigt, so eine Sache. Ne? So
so
ein Code.
Genau, so 3-4 Wochen ne? und schon.
Also man braucht keine Außerirdischen dazu. Und das ist auch die große Kritik. Also es gibt diese Chachapoya-Kultur, die war relativ hoch entwickelt. Sie ist eben künstlerisch, gibt es da nicht wirklich erkennbare Verbindungen mit den Inkas beispielsweise, die später kamen und anderen Kulturen. Und jetzt die These von diesem Herrn Gifhorn ist, dass das Kelten waren. Ja. Also
oh, diese Theorie, die schwirrt doch ständig rum, dass irgendwelche, nee, Wikinger waren es, glaube ich. Ne?
Das ist keine Theorie, also das gilt als
das belegt. Gilt als gesichert. Ja. Das war aber ja dann...
Das war im späten Mittelalter.
Im späten Mittelalter, ne? Genau. Und ja, die Chachapoya, die sind...
Das Feuer? Ist früher, das ist...
Das ist wesentlich früher, das
müsste ja schon... Etwa 500 vor Christus.
Wollte ich gerade sagen, Kelten, genau.
Genau, also die These ist, dass die... Es gab ja in der Antike die Punischen Kriege, wo Rom Karthago besiegt hat. Die Karthager waren Phönizier, die aber viele keltische Hilfstruppen hatten. Also das ist ja aus dem heutigen Spanien und so weiter. Und die These ist eben, dass die geflohen sind nach der Zerstörung Karthagos. Und das stimmt auch, dass die Phönizier sich sehr gut auskannten mit ihren Schiffen und auch die afrikanische Küste runtergesegelt sind. Und von dort ist es auch nicht so weit nach Brasilien, das stimmt. Es sind etwa 3000 Kilometer an der kürzesten Strecke, das ist theoretisch wahrscheinlich zu schaffen. Und dann ist die These, dass sie eben darüber sind mit ein paar tausend Leuten, den ganzen Amazonas hochgefahren sind bis ins heutige Peru und dort ihre keltischen Rundhütten gebaut haben und ihren Schmuck und so weiter. Naja, und das ist eben das Problem an diesem Buch. Also ich hätte von diesem Buch erwartet, dass man sagt, okay, es ist ja auch unwahrscheinlich zu glauben, warum sollte Christopher Columbus der Erste gewesen sein, der diesen Weg gefunden hat. Es gibt ganz viele andere Wege. Also guckt man mal, was gibt's da? Es soll Kontakte von China nach Amerika gegeben haben vor 3000 Jahren. Auch die Afrikaner können darüber gesegelt sein, schon im Mittelalter. Guckt man sich das an, aber das nicht. Also es wird nur diese eine These, die irgendwie auch so klingt wie von so einem Bildungsbürger ausgeworfen nach 10 Jahren im althumanistischen, altsprachlichen Gymnasium, ja. Und eben auch diese, und deswegen ist das eben auch in Amerika, also in Südamerika sieht man sowas sehr kritisch. Also es wird eben den dortigen Kulturen nicht zugetraut, dass sie das auch selber
entwickeln. Ich wollte gerade sagen, das ist doch wieder so ein eurozentristisches Weltbild, ne? Ja, also dass wenn es nicht Kolumbus war, muss es aber irgendein anderer aus Europa gewesen sein, der das gemacht hat. Deswegen meine ich, ich sehe keinen Grund, warum das nicht in Südamerika selbstständig entstanden sein sollte.
Genau, Herr Gifhorn hat sich hier wirklich verrannt, muss man wirklich sagen. Es ist schade. Man hätte was Gutes draus machen können.
Aber das heißt, er hat keinen einzigen Beleg, dass er sagt, naja, die Form der Steinbeile ist komplett identisch und kann sich nicht unmöglich...
Doch, also es gibt ein paar Belege, also wo er auch immer... Das ist vielleicht das Interessante an diesem Buch, dass er irgendwann auch so eine Theorie präsentiert, wie man also detektivisch da vorgeht bei der Archäologie. Also wie man immer mehr und mehr Indizien findet, wie in einem Kriminalfall und dann so eine Hypothese aufbauen kann. Also da gab es Verbindungen. Ja. Also es gibt zum Beispiel eine Messingaxt, die im Amazonas gefunden wurde.
Ja.
Die da schon recht lange lag, nach dem, was man weiß. Und die sehr keltisch aussieht. So, die genauso aussieht wie diese nachweislich in der Antike in Europa benutzten keltischen Äxte. So, jetzt muss man sagen...
Macht eine Axt noch keine Hochkultur.
Ne? Das sagt er selber auch. Vor allen Dingen, was man immer vergisst dabei, ist, dass selbst wenn das eine keltische Axt aus der Antike ist, es gibt, ich meine, Amerika ist seit dem 16. Jahrhundert, gibt es einen regen Austausch zwischen Europa und Amerika. Genau. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie diese Axt hingekommen sein kann.
Handel,
genau, ja. Genau. Es ist das auch wirklich ein schönes nahegehen. Stück, ja.
Ja.
Viele, ja. Also am schlimmsten wird es dann da, wo er eben so eine genetische Analyse auch, der ist dann wirklich da hingefahren und hat mit den dortigen Einwohnern.
Ist der dann Anthropologe oder Archäologe oder
gute beides? Frage, da bin ich nicht auf den Grund. Ich habe den Verdacht, dass er Journalist ist.
Weil
naja.
Weil Nachdenken alleine, damit kommt man ja immer schlecht weiter in solchen Fällen.
Naja, es hat zwei Aspekte. Einmal Nachdenken, stimmt die These auf die oder Nachdenken, kann ich ein interessantes Buch draus machen? Ich glaube, das ging eher in die Richtung. Da muss man wahrscheinlich dann auch mutig sein zu Thesen, die auch angreifbar sind, damit es die Leute interessiert. Auf jeden Fall hat er dort genetische Tests gemacht. Es gibt in dieser Gegend dann zusätzlich auch noch ein Phänomen, die sogenannten Gringitos. Das sind indianische Kinder, die blond sind. So. Sind. Ne?
Oh, da ist gerade irgendein Handy, was da rein.
Meins ist es nicht.
Meins ist, kann es auch nicht sein.
Gut. Schon wieder weg.
Ah, Philipp ist schuld.
So, und dann hat er, gut, und also, das sieht jetzt mal komisch aus. Das sind diese indianischen, dunklen indianischen Typen und da ist dann mal eins von 10 Kindern, ist wahnsinnig hell, hat so rote oder blonde Haare, sogenannte Gringitos.
Naja, das gibt's ja auch in Afrika irgendwie, ne? Albino.
Das sind keine Albinos.
Das sind keine Albinos, genau. Das sind einfach nur blond.
So, und dann hat er dann da eben einen genetischen Test gemacht und das verglichen und hat tatsächlich seine These bewiesen, dass es da Verbindungen gibt zwischen eben mit Nordspanien, mit diesen Hilfstruppen, wo er glaubt, dass diese Hilfstruppen hergekommen sind, die mit den Phöniziern vor 500 vor Christus nach Amerika gefahren sein sollen. Was natürlich dabei völlig zu kurz kommt, ist der Gedanke, dass ja auch die Spanier
da waren,
nicht wahr? Und eben auch aus dieser, und die haben sicherlich da auch ein paar keltische da aus Galizien,
ja,
das Conquistadoren. Die Conquistadoren, das war ein bunter Haufen und ja, natürlich.
Ne? Ja, warum die naheliegende Erklärung, genau, weil es auch eine weite Entfernte gibt, um die eigene Theorie zu stützen.
Das waren, waren Abenteurer, die kamen aus aller Herren Länder in Europa, aus Nordafrika und auch aus Irland und sonst woher. Mhm. Und die haben also nicht jede ihrer außerehelich geführten Beziehungen gemeldet. Da kann man ganz sicher sein.
Wie glaubst du?
Das glaube ich. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Es gab einen starken Männerüberschuss. Ja. Also vor diesem Buch muss man leider warnen.
Also warnen geradezu.
Wurde Amerika in der Antike entdeckt. So, das letzte Buch, jetzt geht es wieder um J.K. Rowling.
Ja, heißt, der Sohn von Harry Potter. Ja, wie heißt das denn eigentlich?
Wie heißt es eigentlich? Ein plötzlicher Todesfall.
Ein plötzlicher Todesfall.
Genau. Das ist der Versuch, was für Erwachsene zu schreiben, ne?
Das, ja.
Genau.
Ich glaube, so kann man
das. Wir haben es beide nicht gelesen.
Nee.
Und, was ich daran interessant, also ich glaube, interessant daran ist eben erstmal die Frage, also J.K. Rowling hat ja eins der größten Bestseller geschrieben überhaupt mit Harry Potter. Heißt es, dass also alles, was von ihr kommt, gut ist? Also würde dich das interessieren, ein Erwachsenenbuch von ihr zu lesen? Erstmal ja, oder?
Also jetzt, nachdem ich Harry Potter gelesen habe, würde ich sagen, also ich würde das aus Interesse lesen. Jetzt nicht, weil ich vermute, dass sie jetzt unbedingt dazu befähigt ist, gute Erwachsenenliteratur zu schreiben, sondern einfach, weil es mich einfach mal interessieren würde. Genau. Kann man diesen Sprung schaffen? Gibt es überhaupt sowas wie Kinder- oder Jugendliteratur und inwiefern unterscheidet die sich denn jetzt tatsächlich von Literatur für Erwachsene? Also muss man dazu eine andere Befähigung haben?
Also ich verstehe den Impuls. Also man möchte auch, obwohl sie eine der bekanntesten Autoren der Welt ist, möchte sie nicht ständig in dieser Schublade sein. Ja, genauso wie ich. Also ich verstehe das auch als Journalist. Dann beschäftigst du dich mal 3 Jahre lang mit Wirtschaft.
Genau.
Und dann bist du für alle in dieser Wirtschaftsschublade.
Genau.
Und jeder glaubt, dass er mit jeder Wirtschaftsfrage, dass du alles wissen musst.
Ja,
und dass du nichts anderes wissen darfst, was außerhalb deines Gebietes ist, ne?
Ja, weiß ich gar nicht.
Und deswegen,
aber ich glaube, man langweilt sich doch einfach brutal irgendwann, oder?
Das kommt noch dazu. Man langweilt sich. Und möchte einfach nicht so auch von der Außenwelt vielleicht nicht als so schmalspurmäßig wahrgenommen werden. Insofern verstehe ich das, dass man was anderes machen möchte.
Ja, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur so diese Außenwelt ist, die einem da interessiert, sondern ich glaube, man langweilt sich irgendwann vor allen Dingen in seiner Innenwelt. Also das wäre für mich der größte Antrieb, um irgendwas anderes zu machen.
So. Ist ja auch der Grund, warum beispielsweise es hoffentlich keine Folgen mehr von Matrix gibt. Die Wachowski-Brüder werden jedenfalls keine mehr machen.
Ja, das will ich schwer hoffen, aber sie hätten halt auch einfach nach der ersten schon aufhören sollen.
Genau.
Das ist ein bisschen das Problem.
Genau, genau. Ja, aber vielleicht haben sie noch Schulden, die man dann begleichen muss.
Ja. Genau, weil nach dem ersten Erfolg kommen ja Frauen, Kokain, überbordende Blumensträuße im ganzen Haushalt und so.
Ja, die Frauen sind bei den Wachowski-Brüdern auch gekommen, aber du weißt ja wie, ne?
Nee.
Die eine ist ja dann zur Frau geworden. Also der Brüder sind ja heute Geschwister.
Richtig. Heißt
heute Lana.
Ja, richtig. Also dann wahrscheinlich
Geld für die... Ich weiß nicht, ob das nur mit Kokain zu erreichen ist, aber auf jeden Fall Geld für die Geschlechtsumwandlung.
Geld für die Geschlechtsumwandlung, genau, musste da her.
Genau.
Stimmt. Ja. Findet man das kurios?
Ja.
Nee, das ist einfach nicht.
Und so ist es vielleicht auch bei J.K. Rowling. Wie wird die eigentlich ausgesprochen? Rowling oder Rowling?
Ich weiß es nicht. Rowling, glaube ich.
Rowling. Dass die... Die Voraussetzungen, ein erfolgreiches Buch zu schreiben oder sagen wir mal einen Verlag zu finden, sind denkbar gut, ja. Also da gibt's ja viele Autoren. Irgendwas? Wer spielt hier eigentlich Murmeln?
Ich weiß nicht, irgendwas scharrt hier. Bin ich das? Nee, das ist Philipp, der. Ach, da oben? Da oben wird renoviert, oder was?
Philipp möchte nichts dazu sagen. Es sind jedenfalls nicht die Flugzeuge, die hört man ja kaum hier in Pankow.
Nee, das klingt so ein bisschen, als ob jemand in der Wohnung oben drüber mit
Rollschuh fährt. Das ist doch schön. Gab früher dieses Lied, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Das ist gut. Okay. Ja, die Voraussetzungen für sie, einen Verlag zu finden, waren, glaube ich, denkbar gut. Viele Autoren finden sowas nicht. Klar, auch in ihrem Alter. Ich glaube, sie müsste ja so Ende 40 sein. Ne?
Sowas, ja. Ja.
Und dann liegt es wie Blei in den Regalen. Die Leute wollen es nicht lesen. Also das spricht eigentlich dafür, dass die Leute doch nicht so manipulierbar sind, wie man glaubt. Ne?
Das ist die Frage. Es ist natürlich auch eine ganz andere Zielgruppe. Also es ist ja schon ein Unterschied, kaufst du das Buch für dein Kind oder kaufst du das Buch für dich selbst? Dass dein Kind liest, heißt ja nicht automatisch, dass die Mutter und der Vater auch lesen.
Das ist ein interessanter Punkt, ja.
Aber wobei man sich natürlich jetzt auch nicht vorstellen kann, dass in einem sogenannten bildungsfernen Haushalt dem Kind ein Buch gekauft wird, wenn die Eltern als einziges Buch die Bibel im Nachttisch liegen haben, wenn überhaupt.
Die Bibel ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, als Buch, wenn man sie lesen würde.
Wenn man sie lesen würde, aber sie liegt ja meistens nur im Nachttisch.
Ja, aber neben der Bibel ist Harry Potter, glaube ich, eins der Bücher, was wahrscheinlich am allermeisten verbreitet ist. Ne?
Das vermute ich mittlerweile ehrlich gesagt auch. Mhm. Ja. Und also ich frage mich halt auch, ob man so einem Erwartungsdruck halt überhaupt
interessant ist,
gerecht werden kann.
Bei diesem Buch, und ich kann das alles jetzt nur wiedergeben, was ich darüber gelesen habe, dass die Verlage bzw. die Großhändler gezwungen wurden, große Margen abzunehmen. Also die von diesem Buch, von Frau Rowling, von dem neuen Buch. Dass man eben, wenn man es verkaufen wollte, musste man gleich da große Mengen abnehmen. Mhm. Ja.
Auch die Frage natürlich, ne, was macht man dann mit diesen Büchern? Irgendwie werden die eingestampft?
Man kann sie als Türstopper benutzen, also wenn sie die richtige Größe haben. Ja, das ist ganz schön. Also
man kann die Wände damit isolieren.
Die Wände damit isolieren. Ich habe auch gesehen, man kann so sehr schöne, die so ausschneiden und dann so sehr schöne Wandschränkchen machen, wo du so kleine Taschenflaschen reinstellen kannst. Oder man kann Alkohol darin verstecken.
Man kann Alkohol und Waffen natürlich.
Ach so, das heißt gleich, kann man vielleicht drauf kommen, wenn dieses Buch irgendwo, ein plötzlicher Todesfall irgendwo steht, dann ist es wahrscheinlich ein Alkoholiker, der da sein Trinken verbirgt.
Oder
da drin,
ein Waffenschieber.
Oder ein Waffenhändler.
Genau, ja. Also wenn große Mengen dieses Buches von Südamerika nach Europa gebracht werden und umgekehrt. Obacht.
Aber jedenfalls das Gute daran ist eben, das finde ich, bevor wir jetzt aufhören, weil das Kratzen zu laut wird,
in der
Nachbarwohnung.
Ja.
Vielleicht ist es auch jemand, der das hier mithört.
Und sabotieren will, meinst du?
Also das Gute daran ist es eben, dass doch der Geschmack des Lesers nicht so manipulierbar ist, wie wir befürchtet haben. Und die Leute sich nicht so wie ich ein Buch kaufen, einfach weil sie irgendeine vorgefasste Meinung haben, was drinstehen sollte. Das habe ich leider mit diesem Wurde Amerika in der Antike entdeckt gemacht. Mhm. Mhm. Sondern die Leute wirklich nur das kaufen, was sie dann auch lesen und was ihnen gefällt.
Mhm. Ja, also selbstständiges Denken. Gibt's noch.
Das ist eine gute Nachricht.
Ja.
Alles klar.
Ja, es schart einfach ein bisschen sehr stark. Ne?
An die Arbeit. Danke.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich nochmal die Bücher wiederholen soll. David Mitchell, Cloud Atlas, beziehungsweise der Wolkenatlas. Dann Harry Potter 1-4 von Hans Gifhorn, Wurde Amerika in der Antike entdeckt, und Ein plötzlicher Todesfall von J.K. Rowling. Das waren unsere vier Bücher heute.
Genau. Weil ich sagen muss, es gibt natürlich Harry Potter 1-7, aber ich bin nur bis zum 4.
Wir haben nur 1-4 besprochen. Ne?
Genau.
Das 5-7 machen wir dann mal in dieser Rubrik, was keiner von uns gelesen hat.
Genau.
Alles klar.
Okay.
Tschüss.
Schönen Tag noch. Ciao.